Mein Name ist Stefan Aufnager, ich bin der Berufsbild Mainz für die Themenbereiche neben Pädagogik, aber auch Erziehungswissenschaft zuständig und dort vor allen Dingen in der Lehrerbildung, wobei wir in Mainz eine Gymnasiallehrerausbildung und dort für ein Modul, das sich mit medienpädagogischen Fragen beschäftigt. Ich werde das Ihnen später auch vorstellen, nicht alleine als ein exemplarisches Beispiel, sondern unter anderem mehreren Bundesländern. Wenn wir sozusagen einen Blick werfen auf andere Schulen und so weiter, dann denke ich, muss man auch mal ins Ausland gehen. Ich möchte einen kleinen Bogen spannen, mit dem Ausland anfangen, auch im Ausland zurückkommen. Das ist das Motto einer Schule in Korea, die ich besucht habe. Und das ist etwas, was man schätzungsweise an deutschen Schulen nicht finden würde. Ich vermute mal, sie können kein Koreanisch. Das heißt, das Internet ist mein Freund. Das ist das Motto dieser koreanischen Schule. Und ich denke, das ist etwas, was auch ausdrückt, welche Rolle Medien in anderen Ländern spielen und wo wir wahrscheinlich in Deutschland Schwierigkeiten hätten, wenn das ein Motto einer deutschen Schule wäre. Aber ich will zum Schluss, Herr König hat das auch schon angekündigt, auch den Blick auf einige ausgewählte europäische Länder werfen, um zu zeigen, wo stehen wir im Kontext internationaler Entwicklung. Ganz kurz so die Fragestellung, die ich aufwerfen will, welchen Stellenwert haben medienpädagogische Themen im Curricula verschiedener Bundesländer, verschiedener Länder. Das hat eine gewisse Schwierigkeit, die ich zum einen mal mit einer Einschätzung der Situation deutlich machen möchte. Zum einen befinden wir uns momentan im Umstellungsprozess auf Bachelor- und Masterstudiengänge. Fast alle Bundesländer versuchen, das Lehramtsstudium auf Bachelor- und Master umzustellen. Einige sind schon dabei. Mainz ist oder Rheinland-Pfalz ein Beispiel dafür. Andere befinden sich im Umstellungsprozess, sagen, sie werden das im nächsten Jahr bis 2011 auch durchführen. Was bedeutet das insgesamt, die Einschätzung, welche Rolle Medienpädagogik in den verschiedenen Fächern und in den verschiedenen Bundesländern spielt, relativ schwierig ist, da komme ich gleich dazu. Das zweite ist, dass das Studium insgesamt durch diese Bachelor-Master-Umstellung sich verändert, nämlich meistens 6 plus 4, das heißt 6 Semester Bachelor-Studium, 4 Semester Master-Studium, wobei auch dann hinzu kommt, dass entsprechend die Ausbildung für die verschiedenen Schularten entweder nur dem Bachelorstudium zugeordnet wird, zum Beispiel Grund- und Hauptschule, und wenn man gymnasiale Ausbildung machen möchte, entsprechend ein Masterstudium anschließen muss. Was ist sozusagen ein einfaches Modell? Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Variationen in dem Bereich, aber insgesamt zählt das Lehramtsstudium auch zu jenen Fächern, die auf Bachelor Master umstellen müssen. Es gibt momentan nur zwei, die sich dem entziehen, das sind die Mediziner und die Juristen. Aber ich denke, bei den Juristen wird es auch irgendwann soweit sein. Weiterhin haben wir mit der Umstellung auf Bachelor Master Studiengänge eine andere Orientierung des Studiums. Während bisher das Lehramtsstudium überwiegend an Themen ausgerichtet war, müssen wir nur Qualifikationsziele bezüglich Kompetenzen und Standards festlegen, an denen sich das Studium ausrichten sollte, beziehungsweise Outcome, das ist der Begriff, der hier gebraucht wird, nämlich was soll ein Lehramtsstudierender am Ende seines Studiums wissen und können, da komme ich gleich noch dazu. Und wir haben in der Hinsicht auch eine Veränderung, dass durch die Einführung des Bachelor- und Masterstudiengangs nicht mehr nur das Staatsexamen, also die Lehramtsprüfung am Ende des Studiums als punktuelle Prüfung entscheidend ist, sondern durch die Modularisierung zwischendrin die Hochschule selbst Prüfung abnehmen kann. Jedes Modul, das man absolviert, ist sozusagen für die Abschlussquote relevant. Das hat sehr, sehr viele Konsequenzen für das Studium selbst. Das ist von meinen Vorrednern schon gesagt worden. Der Workload, der Kurier darauf hingewiesen, ist sehr, sehr hoch bei den Studierenden. Es gibt Trends zu Verschulungen, zu vielen Prüfungen. Wenn ich das erste Modul verhaue mit meiner Abschlussprüfung, zum Beispiel eine 4 schreibe, kann ich in der Endnote keine 1 mehr haben. Und das sind ganz, ganz neue Bedingungen auch für Studierenden, wie sie ihr Studium organisieren müssen. Und das kommt nun alles auf die Lehramtsstudierenden auch hinzu. Die Abschlussprüfung ist bisher noch staatlich, aber ich kann mir denken, dass irgendwann mal auch das in die Hand der Hochschulen übergeht. Diese Bedingungen machen es uns zum einen sehr schwer, in diesem Umsetzungsprozess, Veränderungsprozess festzustellen, wo wird momentan medienpädagogisch gearbeitet, welche Themen sind relevant, wie kann Medienkompetenz vermittelt werden. Sie können übrigens die Folien, ich werde schreiben, auf meiner Webseite ab morgen herunterladen als PDF, sodass Sie das nicht machen können. Welche methodischen Probleme gibt es, wenn man herausfinden will, was wird in den einzelnen Bundesländern gemacht? Ich führe jetzt seit einem Jahr ein Buch darüber, versuche herauszufinden, wie Medienthemen in der Lehrerbildung, aber auch in den einzelnen Curricula für die Schularten verankert sind. Und da gibt es einige Probleme, nämlich wo findet man überhaupt die Curricula? Was ist entscheidend dabei? Welche sind die Standards für Bachelor- und Masterstudienpläne, vor allem wenn sie gerade in Arbeit sind, wenn bestimmte Kommissionen daran arbeiten? Kommt man einfach an diese Papiere ran oder nicht? Welche Fassung ist die aktuelle? Wenn ich einen Kollegen in Paderborn anrufe, Baden-Herzog, und frage, gib mir mal die letzte aktuelle Fassung als Bachelor-Entwurf, sagt er, ja, wir haben zwar den, aber eine Kommission arbeitet schon dran, die in 3 Wochen vielleicht fertig ist. Ich weiß nicht, welche ich dir geben soll. Also diese Schwierigkeiten zum Umwälzungsprozess bedingen natürlich auch Aussagen über die Stellung von Medienkompetenzen in verschiedenen Bundesländern. Dann wurden Standards auf Landesebene auch in allen Universitäten umgesetzt. Es gibt sehr, sehr schöne Pläne für die verschiedenen Bundesländer, wie ich sie auch vorstellen möchte, und kann gleich ergänzen, rheinland-pfalz aus meiner eigenen Erfahrung raus, dass diese allgemeinen Pläne für die Bundesländer an den verschiedenen Universitäten ganz, ganz unterschiedlich umgesetzt werden. Nämlich, es müssen ja Personal und es müssen Ressourcen dazu da sein, um die Vorgaben entsprechend auch durchführen zu können. Und nicht zuletzt, selbst wenn Sie auf der Uni-Ebene angelangt sind, gibt es auch entsprechende Lehrveranstaltungen, die diese Vorgaben umsetzen. Gibt es jemanden, der das machen kann? Gibt es Professoren, gibt es Dozenten, Hochschullehrende, die das entsprechend umsetzen? Das sind so die eigentlichen Schwierigkeiten, mit denen ich den Eingangssilo konfrontieren will, sodass das, was ich Ihnen vorstelle, immer unter diesen Vorbehalten gesehen werden muss. Wir befinden uns momentan in einem sehr, sehr starken Umwälzungsprozess in der Lehramtsausbildung, erste Phase, an der Hochschule, aber auch zweite Phase und wenn man nicht sogar an einem Bundesland möchte, es auch zeigen, in der dritten Phase, nämlich wie kann man alle 3 Phasen miteinander verschränken. Ich hatte eben schon erwähnt, Kompetenzen und Standards sind die Begriffe, die für die Bestimmung dessen, was heute Lehramtsstudierende können sollen, festgelegt wird. Ich will das auch ganz schnell überspringen. Ich denke, Herr Krummer hat schon was dazu gesagt, aber trotzdem, Standards sind notwendige professionelle Wissens- und Könnensbestände. Das heißt, Standards sollen festlegen, was sollte man wissen und was sollte man können. Fritz Oser, der Kollege aus der Schweiz, hat das mal in einer großen Auflistung von Standards festgelegt. Über 100 Themenbereiche oder Themenfelder, wo er gesagt hat, ein Lehramtsstudent sollte eigentlich dies und jenes können. Hat dazu auch eine empirische Untersuchung gemacht, was können Studierende wirklich? Und das ist sozusagen sehr, sehr widersprüchlich zwischen dem, was man theoretisch und empirisch fordern kann, was faktisch auch vermittelt wird, was, wie die von Herrn König genannten Zeitfaktoren auch zusammenhängt, was kann man alles in ein Lehramtsstudium hineinpassen. Das will ich mal gerade überspringen. Kompetenzen, das ist der zweite Begriff, müssen bei der Konstruktion von Bachelor- und Masterstudiengängen genau festlegen, was soll in einem Modul, was soll am Ende des Studiums ein Studierender können und was soll er wissen. Und das muss genau formuliert werden und das spielt bei der Akkreditierung, das heißt bei der Zulassung des Studiengangs eine ganz entscheidende Rolle. Sind diese Ziele klar formuliert? Sind sie in dem Studienplan auch entsprechend umgelegt? Bieten Lehrveranstaltungen auch die entsprechenden Möglichkeiten, diese Ziele zu erreichen? Wenn das nicht sozusagen sichergestellt ist, haben wir sehr große Schwierigkeiten, einen Studiengang zuzulassen. In Mainz haben wir diesen schmerzlichen Prozess durchgemacht. Unser erster Antrag für ein Lehramtsstudium, Bachelor, Gymnasium ist im ersten Durchgang gescheitert, weil die Ziele nicht genau festgelegt waren, weil die Ressourcen nicht genau bestimmt waren. Also das ist auch eine ganz entscheidende Frage. Bietet die Universität personell und sachliche Ressourcen das, was so schön da formuliert ist, umzusetzen. Und wenn das nicht funktioniert, scheitert das Ganze nicht. Das haben wir erfahren. Kompetenz in dem Sinne, es gibt eine große Diskussion, was Kompetenzen sind. Es gibt auch einen momentanen DFG-Schwerpunkt, der versucht zu klären, auch empirisch zu klären, welche Kompetenzen sind vorhanden, was sind Kompetenzen. Ich denke, das ist momentan so ein bisschen der sexy Begriff der Bildungsforschung, dass man sich darum kümmert, was Bildung, was Kompetenzen alles umfassen sollen. In der Hinsicht also nur ganz kurz, berufsbezogene Fähigkeiten in bestimmten Bereichen, während die Standards die Maßstäbe für die Ausprägungsgrade dieser Kompetenzen festlegen sollen. Ich habe es nochmal so zusammengefasst, professionelles Handeln besteht aus Wissen und Können. Ich glaube, der Kollege Übermann von der Soziologie hat das ja in seinen professionstheoretischen Arbeiten sehr schön entfaltet, dass das die Kernpunkte sind, professionell auch pädagogischen Handelns. Und dann können wir bestimmte Kompetenzen festlegen, die auf entsprechende Standards verweisen, die den Ausprägungsgrad dieser Kompetenzen für verschiedene Bereiche genau formulieren. Nur, dass Sie eine Vorstellung haben, woran wir uns orientieren. Wenn wir uns jetzt auf das Thema, was wir hier behandeln wollen, nämlich was sollen Lehrer und Lehrerinnen können, ich mal überspringen, also vielleicht noch ein Vorteil von Standards, auch von Kompetenzen. Also was die Bachelor-Masterstudiengänge uns vorgeben, ist natürlich für uns ein sehr schwieriger Prozess, nämlich mal genau sagen zu müssen, was wollen wir eigentlich mit einem Studium erreichen, wo man mal 10, 20, 30, 40 Jahre lang eigentlich immer nur dasselbe gemacht hat. Ich will das ein bisschen überspitzt sagen, werden wir jetzt gezwungen, was wollt ihr mit dem Studium? Was bedeutet für uns eine klare Absprache, Koordination von dem, was wir in einem Studium erreichen wollen. Auf der anderen Seite natürlich für Studierende auch, wie gesagt, Transparenz und die Möglichkeit auch, also für uns über unsere Studiengänge zu reflektieren, mal nachzudenken, ist das richtig, ist das noch angepasst, was wir heute vermitteln, und auf der anderen Seite für Studierende eine klare Transparenz, was soll eigentlich das Studium erreichen. Sie können in den Modulhandbüchern nachgucken, in dem Modul muss ich das und das erreicht haben, in dem das Studium will das. Also hier sich, denke ich, bietet diese Diskussion der Umsetzung in Bachelor-Master-Studiengänge für beide Seiten, für die Lehrenden, für die Studierenden, ein Punkt, wo sie mal selbst darüber nachdenken sollen, was wollen wir eigentlich in einem akademischen Studium. Dass das größtenteils verschult oder anders gelaufen ist, ist eine ganz andere Frage. Aber ich denke, es ist eine große Chance und auch Chance gewesen, über ein Hochschulstudium nochmal nachzudenken. Ich komme zur medienpädagogischen Kompetenz. Also wie können wir das jetzt, was wir allgemein oder Kompetenzen und Standards greifen, festlegen für das, was Lehramtsstudierende können sollen, und auch an Wissen haben sollen. Es gibt verschiedene Ansätze. Ich möchte nur zwei vorstellen, die wir in der Medienpädagogik diskutieren. Das eine ist von Sigrid Blömecke, einer Kollegin von der Humboldt-Universität in Berlin, die diese fünf Bereiche festlegt, nämlich zum einen ganz allgemein, Lehramtsstudierende sollen bestimmte mediendidaktische Kompetenzen erwerben, indem sie lernen, die Stärken und Schwächen von Medien kennenzulernen, indem sie auch wissen, wann setze ich pädagogisch begründet und sinnvoll auch unterschiedliche Medien ein, wie gestalte ich zum Beispiel eine multimediale Lernumgebung, welche Rolle spielen Medien im Kontext der Vermittlung von Inhalten, von Wissen, von Informationen, von Kommunikation. Das zweite ist die sogenannte medienerzieherische Kompetenz. Da geht es darum, dass wir bestimmte Kontexte schaffen müssen, in denen wir Themen ansprechen können im Unterricht, in der Schule. Denken Sie an Jugend- und Medienschutzfragen, etwa die jetzt mit der Handymissbrauch oder mit dem Internet zusammenhängen. Das heißt hier die Verbindung von bildungs- und erzieherischen Prozessen im schulischen Unterricht mit Medienthemen. Hier wird sehr gerne auf den Ansatz von Gerd Luzecki zurückgegriffen, der für diesen Bereich, denke ich, sehr, sehr gute Vorschläge und Empfehlungen gemacht hat, wie Medienerziehung der Schule aussehen könnte. Dann haben wir die sogenannte sozialisationsbezogene Kompetenz. Da geht es darum, dass zukünftige Lehrerinnen und Lehrer etwas über die Veränderungen in den Medienwelten von Kindern und Jugendlichen wissen sollten. Sie sollten zwar nicht alles wissen, aber sie sollten doch sozusagen Veränderungsprozesse, zum Beispiel, was ist SchülerVZ, welche Probleme stehen dahinter, warum nutzen Jugendliche so gerne ausschließlich Handy zur Kommunikation, wie verändert das Internet bestimmte soziale Beziehungen, wie lernt man sich kennen? Also all diese Veränderungen in den Medienwelten von Kindern und Jugendlichen zählen zu diesem Bereich sozialisationsbezogene Kompetenzen. Und was bedeutet das für die Entwicklung von Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen? Dann Schulentwicklungskompetenz ist genauso wichtig, nämlich den Medieneinsatz nicht nur als etwas für den Unterricht zu sehen, sondern auch etwas, wo die Schule sich verändern muss, wo sie auf diese veränderten Bedingungen sozusagen reagieren muss und fragen muss, wie können wir Räume, Zeiträume, physikalische oder virtuelle Räume schaffen, um den Medien einen angemessenen Platz für eine Veränderung der Lernkultur zu bieten. Und nicht zuletzt natürlich die Medienkompetenz von Lehrerinnen und Lehrern selbst. Ich denke, da gibt es sehr, sehr viele Konzepte und die sind ja auch beschrieben. Das heißt, Lehrer sollten ein Minimum von Kompetenz haben, mit Medien umzugehen, wobei ich für einen sehr weiten Kompetenzbegriff plädiere, nämlich nicht nur im Umgang mit dem Medium selbst, also Computer zu bedienen oder Internet zu bedienen, sondern die vielfältigen Aspekte, die der Medieneinsatz auch mit umfasst, dass es soziale, ethische Fragen gibt, dass es Fragen der emotionalen Berührtheit von Medien gibt, dass es ästhetische Gestaltungsmomente gibt, dass es darum geht, Medien auch zu verstehen bezüglich dessen, was die neuen symbolischen Ausdrucks- und Codierungsformen meinen, nämlich im Internet zu wissen, was Bilder bedeuten, warum auf einmal YouTube bei Jugendlichen so beliebt ist und wie ich damit umgehen kann und entsprechend auch weiß, worum es sich dabei handelt. Das wäre mit der Medienkompetenz insgesamt gemeint. Mit diesen fünf Bereichen, denke ich, ist ein sehr großes Spektrum abgedeckt, wo man dann entsprechend fragen muss, wie kann man das weiter heruntergliedern. Aber ich denke, was deutlich wird, dass es beim Begriff der Medienpädagogischen Kompetenz nicht nur darum geht, Medienkompetenz zu vermitteln, sondern Schulentwicklung, Entwicklung von Unterrichtskultur, Veränderung von Lernkultur, Sensibilität für die Lebenswelten von Jugendlichen und Kindern mit einzubringen. Das sind die entsprechenden Aspekte dabei. Wir wollen einen kurzen Blick mal werfen in die USA. Dort gibt es eine entsprechende, ähnliche Aspekte, die schon seit längerem dort diskutiert werden, die auf einer etwas anderen Ebene aber ähnliche Themen aufgreifen, nämlich da es darum geht, verschiedene technologische Konzepte und Fähigkeiten der Organisation es gibt. Das sind die Kompetenzen, die Lehrerinnen und Lehrer haben sollten. Sie sollen Lernumgebungen planen können und konzeptionell auch erstellen können und dabei die Erfahrung auch wieder verarbeiten. Sie sollen Lehren lernen und das Curriculum in einem Kontext sehen. Wir diskutieren, denke ich, also ich komme später nochmal darauf, alles, was mit E-Learning zu tun hat, zu sehr auf dem Bereich von E-Teaching und nicht E-Learning. Das heißt, die Perspektive der Lehrenden steht zu sehr im Vordergrund und zu wenig die Perspektive der Lernenden und wie man das ins Curriculum einbinden kann. Dann Prüfung und Evaluation spielt eine zentrale Rolle. Fähigkeiten, bestimmte Konzepte auch in der Praxis umzusetzen und daraus Erfahrung zu gewinnen, ist ganz entscheidend. Und etwas, was bei uns manchmal durchscheint, aber ich denke doch oft vernachlässigt wird, dass es, wenn es um Medieneinsatz geht, auch um soziale, ethische, rechtliche und insgesamt menschliche Perspektiven geht. Dass auch Lehrer und Lehrerinnen hier Bewusstsein bekommen, dass die Veränderung der Medienwelt auch, wenn man es mal so allgemein fasst, eine anthropologische Dimension hat, nämlich wie weit unser Menschsein dadurch sich verändert. Und das ist ein Thema, was, denke ich, hier auch insgesamt auch angeschnitten wird. Was nun in der amerikanischen Diskussion nochmal ganz interessant ist, wo wir auch für uns selbst mal fragen sollten, ob wir das nicht mit aufnehmen könnten, wäre, dass man sagt, es gibt verschiedene Stufen jetzt, diese Kompetenzen zu erreichen. Das heißt, Niveaus, man kann nicht von vornherein sagen, Lehrer und Lehrerinnen sollen das alles können, sondern es gibt verschiedene Levels, wo ich ansetzen muss. Das wurde ja auch im Beispiel deutlich. Also die schon Experten sind, die müssen weiter gefördert werden, die Möglichkeiten gegeben werden, sich weiterzuentwickeln. Und da hat dieses ISTE-Modell zwei verschiedene Konzepte. Es gibt drei Stufen, so eine Eingangsstufe dann, wo ich versuche, die Medienkonzepte an meinen Unterricht anzupassen. Ich übernehme sie einfach. Und zum Transformationsmodell, das wäre die höchste Stufe, Stufe 3. Ich kann entsprechend Konzepte neu auf bestimmte Unterrichtssituationen anpassen. Ich kann sie erweitern, ich kann sie modifizieren. Ich werde angeregt, auch eigene Konzepte zu entwickeln. Und Sie sehen hier, dass bei dem zweiten Modell das nochmal ein bisschen stärker unterteilt wird zwischen Adaption, also reine Anpassung, und Adaptation heißt also sozusagen die Anpassung auch als Modifikation zu sehen. Und hier dann nochmal die Erprobung und bis Invention, also was Neues sich auszudenken. Und ich denke, das sind Punkte, die wir auch mal überlegen sollten, ob wir in der Entwicklung von medienpädagogischer Kompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern und auch bei der Medienkompetenz von Schülern und Schülerinnen uns klar machen, auf welchem Niveau ist was sinnvoll eigentlich. Also dass man nicht von vornherein alles fordert, sondern sagt, es gibt hier verschiedene Niveaus und es gibt ja viele Lehrer und Lehrerinnen, die zum Beispiel schon auf diesem Niveau 3 sind oder auf 4 sind. Und die Frage muss sein, wie können sie von 4 nach 5 bringen, dass sie hier kreativ sind, dass sie auch die Schule im Sinne der Schulentwicklung vorantreiben. Und wir starten sehr häufig mit nur dieser ersten Stufe oder der zweiten und sagen, wie kriegen die Lehrer und Lehrerinnen dahin? Das müssen wir auch machen, aber wir dürfen die nicht hier vergessen. Ich denke, das ist ganz entscheidend. Und diese Anregung, die wir da bekommen, denke ich, sollten wir auch bei der Entwicklung von entsprechenden Curricula, von Medienkompetenzen, die große oder von Medienkompetenzen zielen, mit im Blick behalten dabei. Ich will nur zu einigen Beispielen kommen von Bundesländern. Bei 16 Bundesländern kann ich mir vorstellen, dass es da sehr umfangreich und sehr schwierig ist. Ich hatte eingangs die verschiedenen Probleme aufgezählt. Ich will diese 4 Bundesländer mal exemplarisch durchgehen, um zu zeigen, wie unterschiedlich diese Aufgabe angegangen wird, Medienkompetenz als ein zentrales Ziel des Studiums, des Lehramtsstudiums, aber auch der Schule selbst zu sehen und welche Rolle diese Aspekte in den verschiedenen Ausbildungsstudiengängen dienen. Ich werde Ihnen auf der Folie, die ich auf meiner Webseite stelle, ganz zum Schluss die Quellen auflisten. Das ist eine Excel-Datei, wo Sie selbst mal nachgucken können, aber ich habe schon gemerkt, innerhalb von 2 Wochen verändert sich auf einmal wieder etwas, weil ein neuer Entwurf da ist, dann stimmt der Link nicht mehr, aber Sie können mal einen ganz groben Einblick gewinnen. Fangen wir mal mit Bayern an. In Bayern haben wir das Problem, dass auf der Ebene des Landes Medienkompetenz als oder Medienpädagogik oder Medienbildung, das muss man auch dazu sagen. Jedes Bundesland hat einen anderen Begriff. In Nordrhein-Westfalen heißt es Medienbildung, in Rheinland-Pfalz heißt es Medienkompetenz. Bei anderen heißt es Multimedia-Kompetenz oder Computer- oder IUK-Technik. Aber im Grunde genommen wird fast alles das Gleiche darunter verstanden. Ich komme nachher nochmal bei den internationalen Aspekten, müssen wir nochmal neue Prozesse lernen, dass die auch einen ganz anderen Begriff verwenden als wir. Dass in Bayern dieses medienpädagogische Thema ganz, ganz wichtig angesehen wird, aber fast in keiner einzigen Universität ist wirklich in der Ausbildung von Lehramtsstudenten konkret in einem Modul festgelegt ist. Sie haben hier von der Uni Bayreuth den Studiengang Bachelor of Education für Lehramt Gymnasium und Sie sehen hier, das heißt, das fachunabhängige Modul Multimedia-Kompetenz vermittelt Basisqualifikationen im Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken, speziell im Hinblick auf gymnasialen Unterricht. In den anderen Schulstufen, Hauptschule, Grundschule und so weiter, finden Sie keine dieser Formulierungen. Das heißt, sehr, sehr stark auf das Gymnasium ausgerichtet, dass hier gesagt wird, dort müssen entsprechende Kompetenzen wie Multimedia-Kompetenz vermittelt werden. An der Uni München, hier auch, haben Sie ein Modul, das heißt Medienkompetenz im Rahmen des erziehungswissenschaftlichen Studiums verlangt. Es gibt eine Studienordnung, die darauf verweist, aber es ist in keinem Modul irgendwo festgelegt. Das heißt, nur eine Lehrveranstaltung zur allgemeinen Institutionslehre oder Medienpädagogik, Mediendidaktik oder aktuellen gesellschaftlichen Problemstellungen. Das heißt, das Institut kann auswählen, welcher dieser drei Bereiche es wählt, um den Studierenden ein entsprechendes Angebot zu machen. Und damit ist natürlich, hängt es sehr stark davon ab, ist eine Kollegin, ein Kollege da, der eine entsprechende Veranstaltung in Medienpädagogik oder Mediendidaktik überhaupt vorbereiten und anbieten kann. Damit wird das Thema zu einem Zufallsthema für die Lehrerausbildung. Bei der TU München finden Sie kein Modul zur Medienpädagogik. Hier heißt es nur, prinzipiell für das Lehramtsstudium neue Erkenntnisse aus der fachdidaktischen und lernpsychologischen Forschung sowie die Erweiterung der Methodenvielfalt unter Berücksichtigung von Multimedia sind bei uns selbstverständlich. Das ist eine Formulierung, die immer gerne gewählt wird, dass immer sagen will, wir halten es für wichtig, aber wir tun eigentlich relativ wenig dafür. Das sind so ausgeformt. Sie finden, wenn Sie in die Vorlesungsverzeichnis reinschauen, ab und zu mal Lehrveranstaltungen. Aber es ist keine Pflichtveranstaltung dabei. Das ist ganz entscheidend. Dann Uni Regensburg. Dort besteht die Möglichkeit, Medienpädagogik als Erweiterungsfach zu wählen. Aber hier gibt es auch nur Veranstaltungen, übrigens als Erweiterungsfach, was kostenpflichtig ist für Lehramtsstudierende. Das heißt, wenn man das wählt, muss man Geld dafür bezahlen. Konzeption, Entwicklung von E-Learning-Anwendungen und webbasierten Technologien, Lehre und digitale Medien, das sind zwei Lehrveranstaltungen, die aber sozusagen abhängig sind von Kolleginnen und Kollegen, ob sie sich anbieten können. Wenn diese Kolleginnen und Kollegen nicht da sind, gibt es auch nicht diese Lehrveranstaltung. Damit auch nicht für die Lehramtsstudierende die Möglichkeit, sich entsprechend Bildung anzueignen. Schauen wir nach Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen hat, denke ich, in den letzten Jahren sehr, sehr viel dazu gemacht, dass Medienpädagogik oder medienpädagogische Themen in den Lehramtsstudiengängen bedeutsam wird. Aber auch hier müssen wir sagen, dass es an den verschiedenen Universitäten sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Jetzt habe ich dazu vergessen, dazu zu schreiben, dass es Paderborn, was da drin ist. Was mir aufgefallen ist, dass es in Nordrhein-Westfalen in verschiedenen Bachelorstudiengängen, wo schon umgestellt ist, im Bachelorstudiengang medienpädagogische Themen als Modul nicht vorkommen, sondern im Mastermodul. Das heißt, nur für diejenigen, die Lehramtsstudiengänge, die einen Master verlangen, das ist meistens gymnasiale Ausbildung. Und dort finden Sie eine ganz interessante Variation, die ich gleich auch nochmal in Hamburg aufgreifen werde, nämlich, dass man sagt, es gibt vier Profile, die die Lehramtsstudierenden wählen müssen. Und sie können wählen zwischen Umgang mit Heterogenität, Medien, dann haben sie hier Schule, Sozialraum und andere Systeme, sowie Organisation und Schulentwicklung. Und jeder Studierende muss eines dieser Themen nehmen. Das ist sozusagen das Wahlpflichtfach. Und innerhalb dieses Faches gibt es drei verschiedene Stufen. Nämlich einmal ein Grundlegungsmodul, ich zeige gleich ein Beispiel, ein Fallstudienmodul, das sind die Themenbereiche, die jeweils hier abgedeckt werden, und ein Ergänzungsmodul, und dieses Ergänzungsmodul muss aus einem anderen Profil genommen werden. Das heißt, wer Schule, Organisation, Schulentwicklung wählt, kann, muss aber nicht in der dritten Stufe ein Modul von den anderen drei wählen. Das heißt, er kann Medien umgehen. Und wer Medien wählt, hat ein Grundlegungs- und Fallstudienmodul und kann dann aus den anderen was herausnehmen. Für die engen Zeitrahmen, die für das erziehungswissenschaftliche Studium oder Themenbereich zur Verfügung stehen, finde ich das schon ein ganz interessantes Modell, dass Studierende Medien als einen Schwerpunkt wählen können und da relativ viel angeboten bekommen. Ich möchte für dieses Modul Medien oder für Profil Medien die beiden Module mal kurz vorstellen. Also deswegen auch den Beamer ein bisschen größer machen lassen, dass Sie es besser sehen können hinten auch. Nämlich, dass Sie hier zum Beispiel, das ist die Pflicht, wer diesen Schwerpunkt wählt, bekommt was über Grundbegriffe sowie theoretische und methodologische Konzepte der Medienpädagogik mit. Man muss was machen über Medien- und Lehr- und Lernprozesse, Mediendidaktik allgemein und Medienpädagogik als Praxis. Sie sehen hier, diese drei Veranstaltungen sind in dem Grundlegungsmodul verpflichtend. Sie bekommen entsprechend auch hier eine Leistungspunktzahl, nämlich 9 Leistungspunkte. Wir rechnen einen Leistungspunkt mit 30 Stunden Arbeitsaufwand. Das sind 72 Stunden Arbeitsstunden in einem Semester. Aber Sie sehen hier, dass also das geht über 2 Semester, das ist die Semesterzahl, und dass das natürlich schon ein besonderes Gewicht hat, diese 3 Lehrveranstaltungen. Wenn ich die absolviert habe, komme ich dann in einem weiteren Semester in das Fallstudienmodul. Das finde ich auch interessant, dass man sagt, es gibt ein Grundlegungsmodul, wo wir, wenn Sie auf diesen Professionsbegriff zurückgreifen, mehr Wissen vermitteln, geht es hier im Fallstudienmodul eher darum, dieses Wissen im Können zu transformieren. Und dann bedeutet Einführung in Forschungsmethoden, dann Medien- und Lehr- und Lernprozesse, Mediendidaktik, aber hier als Fallstudienmodul betrachtet, Medienpädagogik als Praxis, also auch zu lernen, mit Medien umzugehen, etwas zu gestalten, was man vorhin sagt, Webquests, Podcasts und so weiter. Und Medienpädagogik, ihre unterschiedlichen Aufgaben, Tätigkeitsfelder sowie Organisationsformen im Medienbereich. Also auch hier entsprechend zu wissen, wie kann ich es in Schulen und auch außerschulischen Einrichtungen einsetzen. Und dann nochmal eine Fallstudie mit Praxisphase, wo ich entsprechend Konzepte entwickeln und in der Schule auch konkret umsetzen muss. Und Sie sehen hier, dass mit 18 Credits Leistungspunkte ein relativ großes Gewicht diesen Teil zu besitzen. Aber, wie gesagt, nur im Masterstudiengang vom Lehramtsstudium, nicht im Bachelorstudiengang. Das heißt also in dieser zweijährigen oder viersemestrigen Phase, die man dann aufstockt, wenn man den Bachelor absolviert hat. Hamburg ist momentan in dem Bereich, wo es im Umbruchprozess erstens gibt, seit mehreren Jahren verschiedene Konzepte. Ich war bis 2004 an der Universität Hamburg, deswegen kenne ich das ganz gut. Sie haben noch keinen Bachelor und Master eingeführt in Lehrerbildung, das wird relativ bald passieren. Hamburg hat ein interessantes Modell. Hamburg hat 2001 gesagt, wenn wir auf Bachelor und Master umstellen, und es geht eher um ein Kerncurriculum, dann müssen wir alle 3 Phasen zusammenfassen, nämlich die erste, die zweite und die dritte, und hat entsprechende Soziotheken gebildet. Soziotheken sind kleine Arbeitsgruppen, in denen Vertreter der ersten, zweiten und dritten Ausbildungsphase zusammensitzen und sich Gedanken machen, was muss in jeder Phase drankommen oder wie können wir Konzepte entwickeln, dass Studierende bestimmte Kompetenzen und bestimmte Standards auch erreichen. Und es gibt 3 prioritäre Themen, also jedes Fach musste das gestalten. Das heißt zum Beispiel für Mathematik saßen Kolleginnen und Kollegen aus der Universität mit dem zweiten Phase zusammen, also ein Referendariat, mit denen, die Weiterbildung betreiben, mussten für ihr Fach Mathematik bzw. auch Fachdidaktik Mathematik Konzepte entwickeln. Welche Themen sind wichtig und wie können wir die auf die 3 Phasen verteilen? Und dann gibt es 3 Themen, die quer dazu stehen. Quer dazu stehen, in der Hinsicht, dass es nicht spezifische Module oder sonst etwas gibt, sondern dass gesagt wird, jedes Fach muss irgendwie was zeigen, dass es diese 3 Themen als besonders wichtige Themen auch integriert in ihren Ansatz, nämlich Heterogenität, Schulentwicklung und neue Medien. Und diese 3 Gruppen, die getrennt voneinander getagt haben, hatten die Aufgabe, erstens mal zu bestimmen, was heißt es, neue Medien in der ersten, zweiten, dritten Phase einzusetzen. Das war ein wichtiger Arbeitsschritt. Und zum zweiten, sich die fachdidaktischen Entwürfe der anderen Fächer anzusehen und zu gucken, drauf zu gucken, sind dort auch diese Themen verwirklicht. Das heißt, Wir hatten da gesessen, haben uns zum Beispiel aus der Chemie, aus der Mathematik oder aus Deutsch die Entwürfe angeguckt und gesagt, hört mal zu, ich habe da vergessen, das Medienthema mit einzubauen. Das ist wichtig, neue Medien. Versucht man unter fachdidaktischer Perspektive zu zeigen, wie Lernstudierende den Einsatz neuer Medien in ihrem Fach erlernen können. Also es gab eine Kontrollfunktion. Das ist sozusagen ein Modell, was man machen kann. Das heißt, dass medienpädagogische Themen oder Medienkompetenz nicht als eigenes Modul dargestellt wird, sondern übergreifend, einmal über alle Fächer, horizontal, aber auch vertikal über alle drei Phasen weg. Wir sitzen heute noch dran, das zu machen. Das ist eine große Aufgabe. Und es ist auch nicht nur eine einfache Aufgabe, was man dazu sagen. Weil natürlich, die Fächer gibt es sagen, Medien spielen bei uns keine Rolle oder es kann nur in diesem Bereich gemacht werden. Und dann muss man halt in Verhandlungen treten, muss argumentieren, muss nachweisen, sagen, hört mal zu, Schulentwicklung habt ihr vergessen, das müssen eure Lehramtsstudierenden, die zum Beispiel Chemie studieren, auch irgendwo lernen, wie entwickle ich Schule und vor allen Dingen aus der Perspektive meines Faches heraus. Das finde ich ein ganz interessantes Modell, aber wie gesagt, es ist ganz anders gestrickt, aber es verbindet die verschiedenen Phasen und macht deutlich, dass diese drei Themen für alle drei Phasen ganz wichtig sind. Das ist nichts nützt, in der ersten Phase was zu machen, in der zweiten, dritten. Wir haben dann, als ich noch da war, gesagt, man kann bestimmte Themengruppen machen. Man kann zum Beispiel im Sinne eines Portfolios sagen, das müssten eigentlich Lehrstudierende im Bereich neue Medien können. Und dann kann die Universität sagen, wir bilden diese Bereiche ab oder wir machen dieses Portfolio so, dass jeder Lehramtsstudierende bis zum Beispiel 5 Jahre, nachdem er in einem Beruf drin ist, den gesamten Bereich abgedeckt hat. Und er kann sagen, die Hochschule hat mir diese Veranstaltung geboten, in der zweiten Phase habe ich jene bekommen und in der Fortbildung mache ich dies und jenes. Und kann selbst sozusagen sein Portfolio zusammenstellen. Das hat den Vorteil, dass die Universität nicht unter Druck steht, bestimmte Themen anderen anbieten zu müssen. Und zum Beispiel, ich bin 2004 weggegangen, meine Stelle wurde nach 4 Jahren erst wieder besetzt. Das heißt, also 4 Jahre gab es keinen Medienpädagogen an der Uni Hamburg. Und dann hätte das die andere Phase übernehmen können als Themenbereich. Wenn jetzt wieder ein Kollege da ist, der kann etwas übernehmen, was bisher die zweite Phase gemacht hat. Also man kann sehr flexibel damit umgehen. Das finde ich so ein bisschen interessanten Aspekt dabei. Das ist sozusagen die Message, die dort steht. Neue Medien als Dimension ist kein Entwicklungsberücksichtigung, bedeutet anzuerkennen, dass Lehren und Lernen traditionell schon immer mit Medien geschah und die sogenannten neuen Medien wie Computer und Internet als eine Erweiterung dazu darstellen. Also hier wird sozusagen gesagt, das müsst ihr einbauen bei euch in verschiedenen Bereichen. Das ist die Vision, die dahinter steht, wie diese Themen umgesetzt werden sollen. Das kann ich bespringen, das sind Lernziele. Das wäre nochmal hier die Anforderungen an Fachwissenschaften und Fachdidaktiken aus der Perspektive des prioritierten Themas neue Medien, nämlich. Also das sollten die Fachdidaktiken jetzt aufnehmen als Anregung. Lernprozesse und Bedingungen der Informationsgesellschaft als ein Thema zu sehen. Eben zu schauen in meinem Fach, was bedeutet das, wenn ich es in der Informationsgesellschaft mal reflektiere? Welchen Stellenwert hat es? Wo kann ich diese Entwicklung mit aufgreifen? Zweitens nämlich, was sind Bildungsziele eigentlich der Informationsgesellschaft? Also wie muss ich meinen Deutschstudent vorbereiten auf Veränderungen in der Informationsgesellschaft? Denken Sie an die Veränderungsmöglichkeiten, die elektronische Bücher mit sich bringen, das Lesen am Bildschirm, also veränderte Leseprozesse, veränderte Lesekompetenz. Das zu reflektieren, was ist die Anregung dieser Perspektive eines prioritären Themas? Fachliche Inhalte und Einfluss der neuen Medien. Wie verändert sich bestimmte Mathematikvorstellungen unter den Vorstellungen etwa, dass ich entsprechende Software habe, die ich nutzen kann, um geometrische Darstellungen verändern und so weiter. Das sind Punkte, die wichtig sind. Und Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen mit Hilfe neuer Medien. Wo können die Lehrer und Lehrerinnen in diesem Fach selbst Medien einsetzen, um was zu visualisieren und besser darzustellen, um etwas zu verdeutlichen und so weiter. Denken Sie, ich denke, das wird in nächster Zeit sehr stark werden, die interaktiven Whiteboards, also elektronische Tafeln. Die in England zum Beispiel 90% aller Schulen haben schon eine Tafel. Hamburg möchte alle Schulen ausstatten mit solchen Tafeln. Wir müssen unsere Lehrer und Lehrerstudierenden darauf vorbereiten, erstens nicht das Ding zu bedienen, sondern zu fragen, was kann ich eigentlich damit machen? Wie kann ich es in Chemie, Geografie oder im deutschen Unterricht sinnvoll einsetzen? Was sind didaktische Konzepte dafür? Dass es nicht nur ein Medium bleibt, sondern ein Medium in einem thematischen Kontext. Und das wäre zum Beispiel hier Hinweise zu geben, wie mache ich das insgesamt. Also das wäre das Konzept von Hamburg, quer zu allem, aber immer unter bestimmten Richtlinien und auch das Eindringen in die Fachdidaktik oder rein. Und das finde ich ganz interessant und wichtig auch. Rheinland-Pfalz, da will ich das deutlich machen, was wir auch in Mainz machen, an ein paar Beispielen, hat für alle Universitäten in Rheinland-Pfalz eine sozusagen bestimmte Standards festgelegt. Ich will das jetzt nur hier rausnehmen. Es gibt die Gliederung in Bachelor- und Masterstudiengang. In Mainz bilden wir nur Gymnasiallehrer aus, die ein sechssemestriges Bachelorstudium ablegen mit insgesamt 3 Modulen. Das erste Modul ist die Einführung in die Schulpädagogik. Das zweite Modul sind hier Didaktik, Medien und Kommunikation. Das dritte Modul heißt Integration, Diagnose und Förderung. Da geht es darum, also mehr Leistungsmessung, Integrationspädagogik, diagnostische Fähigkeiten zu entwickeln. Im zweiten Modul kommt auch das 10-Semester-Wochenstunden umfasst, kommen Medien drin vor, verbindliche Inhalte hier, Bildung und Medienkompetenz, Medienbegriff, Medienentwicklung, Konzepte der Medienpädagogik und so weiter. Qualifikationsziel oder Kompetenz, Studierende sollen den eigenen Mediengebrauch reflektieren können, sie sollen Medien auswählen können, sie sollen die Wirkung einschätzen können, sie nutzen Medien zweckorientiert, sie lernen Regeln der medienspezifischen Kommunikation kennen. Das konkretisiert sich dann so in dem Modul, was ist jetzt, was Lehrer und Lehrerinnen können sollen, kennen die Grundlagen medienpädagogischen Handelns, kennt Regeln medienspezifischer Kommunikation, das heißt also, wo setze ich Medien sinnvoll ein für meine kommunikativen Zwecke, für den eigenen Unterricht und ist sensibel für die spezifischen Medienwelten von Kindern und Jugendlichen. Sie sehen, dass dort was eingebaut ist, was in diesem Ansatz von Löbecke schon drin war. Also hier Mediendidaktik, hier Mediensozialisation, Medienerziehung und auch Sozialisationskompetenz und hier vor allem die medienpädagogische oder medienerzieherische Kompetenz. Schulentwicklung fehlt leider in dem Bereich. Das ist 2002 bis 2003 entwickelt worden und ich denke, da war das, hat man das übersehen in dem Bereich. Es geht noch weiter, Sie kennen lerntheoretische Ansätze, können Lernumgebungen mit Medien gestalten, also das wäre jetzt, was Sie können sollen. Sie sollen eine Lernumgebung konzipieren kommen, in der Medien eine Rolle spielen. Sie sollen Lernsoftware pädagogisch begründet auswählen können und die Medien auch gestalten können, zum Beispiel einen Podcast machen, das wäre ein Punkt. Und Sie sollen den eigenen Mediengebrauch und den der Schüler reflektieren. Das ist ja was häufig, ich sage es immer ein bisschen überspitzt, Lehrer und Lehrerin schwerfällt, nicht nur den Mediengebrauch der Schüler zu reflektieren, gucken zu den Fahnen, sondern vielleicht auch mal den eigenen Mediengebrauch zu reflektieren und zu sagen, wie nutze ich das selbst? Und damit, denke ich, eine etwas offenere Haltung gegenüber den Schülern und Schülerinnen auch wieder einzubringen. Wie setzen wir das um in Mainz? Und ein Beispiel kommt gleich darauf, wie das insgesamt in Rheinland-Pfalz gestaltet ist. Wir bieten konkret 2 Veranstaltungen momentan noch an, oder letzte Woche war Schluss, das war unser letzter Part. Wir haben eine Vorlesung Einführung in die Medienpädagogik, die ich selbst gestalte. Dort versuchen wir, eine Breite der medienpädagogischen Thematik aufzuzeigen, nämlich was ist Medienkompetenz, was ist medienpädagogische Kompetenz, lernpsychologische Grundlagen, Mediendidaktik, bis hin zu aktuellen Themen, zum Beispiel Computerspiele und Gewalt, alles was unter Jugend- und Medienschutz fällt oder welche Bedeutung und Funktion Medien auch haben. Und wir bieten eine 2. Veranstaltung an, das ist ein Online-Seminar, Gestaltung multimedialer Lernumgebung, das wir als E-Learning-Seminar anbieten, oder als Blended Learning, das ist ein E-Learning-Teil mit entsprechenden Workshops, das zeige ich gleich nochmal. Das sind die 2 Veranstaltungen, die bei uns die Lehrstudierenden besuchen müssen auch. Es ist schwieriger zu sagen, was es ist, weil wir haben in Mainz momentan 4 verschiedene Kohorten von Lehramtsstudierenden. Nämlich die Alten, die noch nach dem Staatsexamen studieren. Wir haben da eine modularisierte Übergangsordnung, wo es Module gibt, aber noch keine Module, sozusagen kein Bachelorstudiengang. Und bei dieser Übergangsordnung gibt es 3 verschiedene Gruppen, je nachdem, welches Semester die angefangen haben. Und wir haben in diesem Semester zum ersten Mal die Bachelorstudierenden gehabt. Das ist unsere weitere Gruppe. Das ist für uns schon undurchsichtig, für die Studierenden noch schlimmer. Im Rahmen der gescheiterten Akkreditierung wurden, wie ich schon erwähnt habe, wurden wir aufgefordert, stärker Psychologie und Soziologie zu integrieren, vor allem im 2. Modul. Und dort mussten wir Abstriche machen, sodass wir im 9. Bachelorstudiengang, der jetzt begonnen hat, diese beiden Veranstaltungen zusammengelegt haben in eine Blended Learning Veranstaltung Einführung in die schulische Medienpädagogik, wo beide Themen miteinander entsprechend auch drin vorkommen. Und was wir machen, ist ganz verstärkt, die Studierenden zu zwingen, auch Medien zu nutzen in ihrem Studium, indem wir diese Blended Learning Veranstaltung als eine E-Learning Veranstaltung machen. Ich zeige Ihnen dieses eine Gestaltung, wo ich mit der Lernumgebung. Das müssen Sie dafür bekommen, dieses Thema, was Sie dort bearbeiten, darüber müssen Sie eine Klausur auch zum Schluss schreiben. Also das ist eine zwingende Voraussetzung dabei. Das sieht so aus, wie das Mekuli, Medienkompetenz für Lehrstudierende und für Lehrerinnen. Es ist aufgebaut, ich habe hier gerade einen Screenshot gemacht, mit verschiedenen Themenbereichen. Wir haben einen Inhaltsbereich, den zeige ich Ihnen ganz kurz. Wir haben Informationen zum Seminar, es gibt Diskussionsforen. Und die Studierenden müssen das im Laufe des Semesters insgesamt durcharbeiten. Das sieht dann so aus, dass wir bestimmte Themenbereiche haben. Sie sehen hier oben, ich habe jetzt gerade keinen Stick dabei, keinen Pointer. Wir haben 4 Teilmodule. Umgebung, was Sie ganz oben sehen, das heißt, da plane ich, wie ich Lernumgebung gestalte. Es gibt die theoretischen Grundlagen, es gibt Beispiele, ich zeige es Ihnen gleich. Dann Lehre mit Medien, Lernen mit Medien und Medienwahl. Medienwahl heißt also, wie suche ich Lernsoftware aus, welche Kriterien gibt es und wie setze ich sie ein. Und wir haben jetzt was Neues hinzugefügt, Projekte. Da zeigen wir kleine Bereiche, machen wir ein Angebot, zum Beispiel Notebook-Einsatz in der Schule. Was muss ich beachten, welche Modelle gibt es und wo kann ich dann entsprechend hingehen. Das Ganze ist so aufgebaut, dass wir sagen, es gibt zum Beispiel, wir arbeiten sehr stark multimedial, Interviews mit...
Ein hessischer Kollege. Stefan Neureuter, ein hessischer Kollege.
War doch in Hamburg, der ist überhaupt, kann das sein?
Nein, es ist in Frankfurt.
Tut mir leid, das wusste ich nicht. Wir haben das in Hamburg erstellt.
Wir erfahren immer gern, wo die Kollegen noch
arbeiten. Also wir haben Interviews mit 4 Lehrer gemacht und Lehrerinnen, die in ihrem Interview erzählen, wie sie neue Medien einsetzen. Er ist, glaube ich, Physik.
Mathematiker.
Wir haben eine Kunstlehrerin gefragt, die zeigt, was sie damit machen. Und wir haben Experten noch gefragt, wie sinnvoll ist es, Medienunterricht einzusetzen. Zum Beispiel Computerraum versus Medienecke. Die Studierenden müssen sich diese Interviews angucken und sie stehen hier, sehen hier auch Fragen, die dann später die Studierenden beantworten müssen. Also wir müssen die Videos, die Interviews ansehen und bekommen danach Reflexionsaufgaben, die sich auch darauf beziehen. Wir haben Unterrichtssituationen drin, wir haben Lehrerdiskussionen drin, wo 3 Lehrer diskutieren, wie man PowerPoint sinnvoll einsetzt, ganz unterschiedliche Richtungen vertreten. Die Studierenden haben die Aufgabe, das zu analysieren und entsprechende Perspektiven herauszuarbeiten. Und wir haben Best-Practice-Beispiele hier, zum Beispiel Notebook-Einsatz drin. Entscheidend ist, die Studierenden sind gezwungen, selbst Medien zu nutzen. Sie müssen sich hinsetzen und müssen das durcharbeiten. Wobei auch deutlich wird, dass viele Lehrer und Lehrerinnen, Studierende ganz eigene Vorstellungen haben von solchen E-Learning-Veranstaltungen. Wir sind leider noch in der Universität dabei. Zum Beispiel, wir müssen Räume und Zeiten angeben. Aber das brauchen sie bei E-Learning ja nicht. Man muss sich halt reinschreiben, dienstags 14 bis 16 Uhr, bekommt dann E-Mail, muss ich 14 bis 16 Uhr dienstags zu Hause am Computer sitzen. Also, dass ich da nicht gerade frei bin da drin, dass ich das einteilen kann, das müssen Sie, glaube ich, noch lernen. Und das ist ja auch, was Sie lernen sollen, selbst Medien einzusetzen und zu sehen, wie kann ich es später auch in der Schule verwenden. Dann haben wir was anderes, das sind Schlüsselkompetenzen, wir nennen das Basis, Bildung allgemeiner Schlüsselkompetenzen im Studium. Das machen wir momentan nur im Bachelorstudium für Erziehungswissenschaft, aber das werden die Lehrstudierenden auch annehmen können und müssen. Hier geht es darum, Schlüsselkompetenzen zu vermitteln. Sie sehen es hier am Rand oder da oben auch. Recherchieren, strukturieren, kooperieren, präsentieren, diskutieren und publizieren. Das heißt, wir haben hier so einen Durchgang gemacht, wenn ich ein Referat machen muss oder eine Hausarbeit erstellen muss, was muss ich alles können dazu? Und dann müssen die Studierenden diese Dinge durcharbeiten. Und das sieht dann so aus, wir haben das mit einer kleinen Comic-Geschichte gemacht. 2 Studierende, die ein Referat halten sollen, die erzählen eine Geschichte, sind nicht vorbereitet. Was muss ich alles machen, um eine Arbeit zu strukturieren? Und dann habe ich hier verschiedene Aufgaben, Inhalte, Reflexion, Arbeitsaufgaben. Ich lerne diese Schlüsselkompetenzen und das begleiten wir mit Tutorien. Das heißt, also jede Woche müssen Studierende sich das online durchlesen, bearbeiten, auch sehr viel multimedial aufbereitet. Wir haben ein gutes Referat mal aufgenommen im Seminar, ein schlechtes haben wir selbst das Rollenspiel gemacht, um die Person auch zu schützen. Wir haben Kollegen interviewt, was für Ansprüche haben sie an Referate, an Hausarbeiten und so weiter. Und das können die Studierenden sich alles ansehen. Ich denke, das sind so Formen, wo man die Studierenden im Studium nahe bringen kann, mit Medien auch schon entsprechend zu arbeiten. Das ist ganz wichtig. Das können Sie auch, kann ich die Links auch draufsetzen, als Gast können Sie auch mal reinschauen insgesamt. Wir haben mit beiden unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Dieses Basis hier ist für Erstsemester, haben wir relativ gute Erfahrungen gemacht mit dem, was ich vorhin gezeigt habe, eben davor. Mit dem Mehrkollegen kommen doch sehr viele Studierende, sie würden gerne lieber in der Vorlesung sitzen und zuhören, anstatt am Bildschirm etwas machen. Also sie haben noch nicht so den Zug, die Lehramtsstudierenden, dass das eine Erweiterung ihrer Lernmöglichkeiten darstellt, dass sie Freiheiten dadurch gewinnen, dass sie selbst gestalten können. Das müssen sie, glaube ich, noch ein bisschen deutlich werden insgesamt dabei. Umsetzung, wie setzen wir das Ganze um? Wir haben eine Kick-Off-Veranstaltung zu Beginn des Semesters, in dem wir das Programm vorstellen. Es gibt in der Mitte nochmal ein Präsenztreffen. Und es gibt dann, und das ist entscheidend dabei, am Abschluss einen Präsenzworkshop. Das heißt, wir müssen das online durcharbeiten und müssen zum Schluss 4 Stunden zusammenkommen in kleinen Gruppen von ungefähr 20 Studierenden und müssen die Reflexionsaufgaben aus 7 Themen, die Sie auswählen können, im Seminar vorstellen. Zum Beispiel morgen früh betreue ich eine Gruppe von Studierenden, 20 Studierenden, die eine Reflexionsaufgabe bearbeitet haben und sich gegenseitig das entsprechend vorstellen. Diese Anwesenheit ist ganz wichtig, dass Sie merken, es geht nicht nur darum, dass ich etwas online mache, sondern dass ich auch zeigen kann, dass ich es verstanden habe. Wir haben in diesem Raum von 4 Stunden, mehr haben wir aufgrund des Workloads nicht mehr zur Verfügung, die Möglichkeit, darüber zu reflektieren. Hat das mir was gebracht? Wie kann ich das einsetzen? Die Erfahrungen, die wir da machen, sind auch ein bisschen gespalten. Die einen Studierenden sagen, es ist eine Pflicht, da komme ich nur, weil ich hingehen muss. Andere sagen, ich habe Anregungen bekommen, auch das im Studium einzusetzen. Das wird ganz unterschiedlich gesehen. Gut, damit hätte ich diesen Teil, was wir... eins wollte ich noch erwähnen, was wir in Rheinland-Pfalz auch haben, das finde ich ein ganz interessantes Projekt, wir nennen das Netzwerk Bildungswissenschaften. Es ist so, dass es gibt 5 Universitäten in Rheinland-Pfalz, die Lehrerausbildung betreiben. Das ist hier Mainz, Kaiserslautern, Koblenz, Landau, und Trier in Klammern, weil in Trier die Schulpädagogikstelle zeitlang nicht besetzt war, frei war, sodass die ausgestiegen sind aus dem Projekt. Was wir dort machen ist, wir bilden einen Pool von E-Learning-Veranstaltungen und jeder Standort kann sich die raussuchen, die er nicht hat. Und zum Beispiel Medienpädagogik gibt es nicht in Landau und gibt es nicht in Kaiserslautern, in Koblenz gibt es eine Veranstaltung, sodass Landau und Koblenz, die Studierenden, die das besuchen wollen, oder weil es auch eine Pflicht ist, können auf Koblenz und auf unsere Veranstaltung zurückgreifen. Die nutzen diese E-Learning-Veranstaltung, die ich Ihnen gezeigt habe. Wir bieten an, dass wir an die Universität fahren, die Präsenzworkshops dort machen und dass wir auch die Studierenden bei uns die Klausur schreiben oder bei denen. Das können Sie wählen und entsprechend hängt das von den Punkten zusammen. Entscheidend ist, dass das Ministerium hat das unterstützt, hat gesagt, wir geben euch für 3 Jahre Geld, dass ihr so ein Pool aufbauen könnt, dass ihr auch entsprechend euch abspricht, was sind die entsprechenden Kompetenzen, was muss drin sein. Und dass jeder was gibt, noch nimmt. Das heißt, jede Universität ist gezwungen, etwas in den Pool hineinzustellen und auch eine Veranstaltung aufzunehmen. 2 Universitäten machen da gerade Schwierigkeiten. Wie gesagt, Trier hat niemand, die was reinnimmt. Mainz, wir haben die Schwierigkeit, dass wir jetzt viel reinnehmen, aber nichts aufnehmen, weil unsere Studierende bei uns ein großes Angebot haben und sagen, warum soll ich extra ein Angebot von Landau oder von Kaiserslautern nutzen? Ich bleibe wie bei Mainz bei den konkreten Veranstaltungen da. Es hängt auch damit zusammen, dass die bei uns noch Modulklausuren schreiben müssen und nicht Leistungsscheine pro Veranstaltung. Das wird sich dann ändern. Also wir haben Rüge gekriegt. In Mainz ist nur 1 Student an eine andere Universität gegangen und wir haben 200 Studierende aufgenommen. Und das ist unklar. Aber insgesamt ist das ein ganz interessantes Konzept, nämlich zu sagen, ein Land muss versuchen, an verschiedenen Standorten Angebote zu entwickeln, wo andere darauf zugreifen können. Und E-Learning bietet sich dazu eigentlich fantastisch an. Gut, ich will noch 5 Minuten, da geht das, nochmal zum Schluss kommen, was wir den anderen Ländern angeboten, also quasi so ein Blick in den Horizont oder man kann auch sagen, ein Blick über den Tellerrand, was passiert in anderen europäischen Ländern. Ich möchte da auf eine Studie zurückgreifen, die in der Kommission bei der EU Media Literacy Expert Group entstanden ist. Ich bin selbst der deutsche Vertreter dieser Gruppe. Und wir haben vor 2 Jahren eine Studie veröffentlicht, in der versucht worden ist, der Frage nachzugehen, wie wird dieser Begriff Medienkompetenz oder wie man europäisch und international Media Literacy, und das ist ein bisschen ein anderer Begriff, er ist weiter als Medienkompetenz. Der Medienkompetenzbegriff klingt so ein bisschen technisch, wenn Media Literacy, also die Literalität, noch ein bisschen mehr in die Hermeneutik und die Literaturwissenschaften reingeht, den Sinn verstehen reingeht. Wie ist das in verschiedenen Ländern verteilt? Was machen die einzelnen Länder dazu? Und in dieser Studie, man muss dazu sagen, da sind die Länder aufgefordert worden, selbst zu sagen, was sie machen. Das muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich weiß, in Deutschland hat das ZDF dort überwiegend die Hand darüber gehabt, welche Medienkompetenzaktivitäten gibt es bei uns. Und man kann sich vorstellen, dass man gerade in so einem Land wie uns mit der föderalen Struktur relativ große Schwierigkeiten hat, genau festzustellen, was macht das Land an sich. Das ist in Frankreich viel einfacher, weil es zentralistisch orientiert ist. Deswegen soll man ein bisschen vorsichtig sein. Aber es gibt eben Trends wieder, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Was sich gezeigt hat, wenn man Medienkompetenz, also im Sinne von Media Literacy, umsetzen will in den Ländern, ist es wichtig, dass auf der politischen Ebene was getan wird, dass die Familie gesehen wird, dass nicht staatliche Organisationen mitbeteiligt sind, dass das Bildungssystem Kampagnen wichtig sind, die Medien selbst, also zum Beispiel die großen Fernsehsender eine Rolle spielen und so weiter. Das ist ganz wichtig. Ich wollte nur sagen, was da als bedeutsam ist. Ja, das wollte ich überspringen. Das ist, ja gut, wir können es vielleicht mal doch so sehen, in der Hinsicht, in Finnland gibt es, ich wollte das aus Zeitgründen rauslassen, eine Webseite für die Lehrerausbildung, Känguru heißt die, in der alles, was Lehrer wissen sollten im Bereich der Medienkompetenz, dargestellt ist. Sie sehen hier die verschiedenen Medien, kann man anklicken, dort sind Medienprojekte hinterstellt. Das ist wie bei uns die Bildungsserver, kann man sich das vorstellen. Aber es ist zentral und es wird in der Lehrerbildung auch entsprechend verwendet. In Frankreich auch nur ein Beispiel, wie unterschiedlich Media Literacy gesehen wird. Sie haben eben gesehen, Finnland, sehr viele elektronische Medien. In Frankreich spielt der Film noch eine ganz große Rolle bei der Vermittlung von Medienkompetenz. In Frankreich gehen jährlich 2 Millionen Schüler mit ihren Lehrern ins Kino, in Film und werden in der Schule darauf vorbereitet. Es gibt extra Ausbildungskurse für die Lehrerinnen und Lehrer, um diesen Schulbesuch mit dem Kino vorzubereiten und auch nachzubereiten. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Überhaupt wird, wenn man sich die europäische Landschaft anschaut, sehr klar deutlich, dass unter Medienkompetenz, unter Media Literacy sehr unterschiedlich verstanden wird. Also wo die einen hier sagen, Film ist wichtig, da sagt der finnische Kollege, Media Literacy ist für mich nur E-Learning. Also ganz unterschiedliche Vorstellungen dabei. Oder in Frankreich sehr stark schulisch orientiert, in England schulisch orientiert, wenn sie in Deutschland natürlich unter Medienkompetenz auch den außerschulischen Bereich mit drin haben oder Erwachsenenbildung mit drin haben. Das ist ganz unterschiedlich. Ich will abschließend zum 4 Länder mal miteinander vergleichen auf europäischer Ebene. Was diese Studie gemacht hat, sie hat verschiedene Komponenten, die ich Ihnen eingangs genannt habe, oder die auch hier nochmal deutlich werden. Verankerung im Curricula, Lehrerbildung, Regulierungskomponente, Medienindustrie oder internationale Vernetzung oder Familie nach einem bestimmten Ausprägungsgrad eingeordnet. Nämlich, Sie sehen da oben eine schwache Ausprägung, also man könnte sagen, ist Medienkompetenz in der Medienliteratur, der Lehrerbildung stark verankert, das wäre da drüben, oder schwach verankert. Und hat dann entsprechende Einschätzungen vorgenommen anhand der gelben Kurve. Und was wir jetzt machen können, wir können uns angucken, wie sieht Lehrerbildung und die Verankerung von Medienliteratur in verschiedenen Ländern aus. Und ich will einfach mal 4 Beispiele zeigen, wie die Länder eingeschätzt werden in diesem Bereich. Das wäre Deutschland. Das heißt hier, wie weit ist Medienkompetenz als eine Fähigkeit oder Skill angesehen? Und zwar im Curriculum, Bildungskurriculum, aber auch im Sinne des Lifelong Learnings. Sie sehen hier, wenn man 4er-Skala hat auf der 3, dann hier, ob es in der Lehrerbildung verankert ist, auch eine 3. Bestehen Evaluationssysteme für Media Literacy? Sehen Sie, dass es schon bei uns etwas schwächer ist. Und Sie sehen es hier, didaktische Ressourcen sind für Lehrer und für Eltern vorhanden. Also gibt es Broschüren, Material, ist bei uns mit 4 sehr gut ausgeprägt insgesamt. Da stehen wir relativ gut da, während in der Lehrerbildung es etwas schwächer ist. Hier nochmal so eine Übersicht, was gemacht worden ist. Es ist von 2005 bis 2006 gemacht worden. Also es ist noch nicht alles aktuelles drin. Das nächste wäre Finnland. Wir sehen hier die Ausprägung auch, also Media Literacy im Curriculum. Hat eine starke Bedeutung in allen Schularten, es wird überall eingesetzt. Aber Sie sehen, es fehlt hier diese starke Ausprägung, die wir hier bei den didaktischen Ressourcen hatten. Das hat Finnland nicht. Finnland ist sehr geradlinig in diesem Bereich, nämlich auf so einer etwas erhöhten Stufe, aber nicht ganz weit vorne bezüglich dessen, wie Medienkompetenz eingesetzt wird. Sie sehen hier Spanien. Spanien ist etwas schwächer im ganzen Bereich, hat zwar in der Lehrerbildung relativ viel, aber insgesamt in verschiedenen Curricula oder als ein Thema im Bildungssystem nicht so stark ausgeprägt. Auch die didaktischen Ressourcen sind nicht vorhanden, auch die Evaluation fehlt insgesamt dazu. Und als letztes noch Frankreich. Sehen Sie Frankreich sehr stark? Ist Medienkompetenz der Lehrerbildung vertreten? Etwas stärker als aus Deutschland auch? Und was sind die Erfolgsfaktoren für die Umsetzung von Medienkompetenz? An erster Stelle wird genannt, und deswegen habe ich es nochmal aufgeführt, die Integration in schulische Curricula und die Entwicklung von pädagogischen Materialien. Also die Länder, die erfolgreich sind in der Umsetzung dieses Konzepts Media Literacy, haben dieses Konzept in ihren Bildungscurriculum eingesetzt. Das ist ganz wichtig. Sie werden unterstützt durch öffentliche Kampagnen und Diskussionen. Das heißt, es ist sozusagen in der Gesellschaft selbst als ein wichtiges Ziel angesehen, im politischen Rahmen, in öffentlichen Diskussionen, dass Medienkompetenz gefördert werden muss. Das hatten wir so Anfang 2000 bis 2002, gab es verschiedene Kampagnen auch. Die Medien müssen beteiligt werden, das heißt, es muss auch Datenbewusstsein da sein, internationale Vernetzung und natürlich, was ganz wichtig ist, es muss Forschung darüber betrieben werden und wir müssen viele dieser Dinge regulieren, um zu wissen, was da rauskommt. Das überspringe ich mal. Ich komme zum Schluss, Folgerungen. Was brauchen wir jetzt, wenn wir sagen, wo stehen wir mit Medienkompetenz insgesamt? Und zwar nicht nur international, sondern auch dem, was ich Bundesländern gezeigt habe. Erstens, einen breit gefächerten Ansatz von Medienkompetenz. Also gerade die internationale Diskussion von Medienliteratur zeigt uns eben nicht nur Technik, sondern Lehren, Lernen, Gesellschaft, soziale Beziehungen, alles, was dazu gehört, ist ganz wichtig. Zweitens, Medienkompetenz als Thema aller Phasen der Lehrerbildung. Das, was wir im Hamburger Modell zum Beispiel gesehen haben, eben nicht nur in einem Bereich sich zu beschränken, sondern aufzufächern auf alle Bereiche zu sehen, wie können wir das verknüpfen. Vielfältige Methoden, Organisationsvermittlung von Medienkompetenz. Die einen machen Seminare, die anderen machen Module, die dritten machen E-Learning dabei. Was ist wichtig hier, die Vielfalt an Organisationsmöglichkeiten zu haben. Einbezug der Fachdidaktiken, ganz wichtig, das hat sich in Hamburg ja gezeigt, in vielen anderen Fächern auch. Und man sollte auch sehen, und das wäre nochmal so ein Druck, Medienthemen auch als Prüfungsthemen zuzulassen, dass die Studierenden das wählen können, dass da eine Bereitschaft besteht, auch entsprechend darauf zurückzugreifen. Ich will abschließend, was ich mal ganz gerne zeige, diese eine Studie ist ein bisschen älter, muss man vorsichtig betrachten. Das ist eine Studie, Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools von 2006. Es geht darum, wie Computer bei europäischen Lehrerinnen und Lehrern akzeptiert werden. Was man gemacht hat, man hat zum einen und anderen das durchschnittliche Berufserfahrung der Lehrer gewählt und auf der anderen Seite ihre Abneigung oder ihre Motivation, mit dem Computer zu arbeiten. Und was man hier sieht, ist also eine Skala, die den Mangel an Motivation und große Skepsis über den Computereinsatz in Schule sieht. Die Nicht-Computernutzer sind im europäischen Vergleich 9%, in Deutschland 22%. Also doppelt so viele Lehrer in Deutschland verweigern es schon, ist pejorativ, also nutzen keinen Computer im Unterricht. Und Sie sehen hier, das ist der EU-Durchschnitt 16%, bei denen die sagen, ich nutze den Computer nicht, weil ich nicht motiviert bin und weil mir auch ich weiß, ob ich ihn einsetzen soll. Also das Verhältnis am Anfang macht das auch ein bisschen deutlich. Und Sie sehen auf der anderen Seite hier, die durchschnittliche Berufserfahrung in Jahren, was auch natürlich mit dem Alter korreliert. Und Sie sehen hier verschiedene europäische Länder, UK, Belgien, Finnland, Tschechien, Luxemburg, Spanien, hier sehen Sie Italien, Österreich, sehr berufserfahrene Lehrer, aber Sie sehen nicht Deutschland. Und meine Frage ist immer, wo schätzen Sie, wo Deutschland steht? Und das ist wirklich überraschend, weil Deutschland erstmal auch zu der Gruppe gehört, die sehr berufserfahrene Lehrer hat, aber das Entscheidende dabei, und ich denke, das ist bestimmt unser Thema, dass sie bei der Skepsis gegen den Computereinsatz gegen alle europäischen Länder herausfallen. Und das muss uns deutlich machen, sozusagen, dass wir mehr dafür tun müssen, dass Lehramtsstudierende die Chancen und Potenziale der neuen Medien in der Schule sehen. Und ich denke, das ist genau das, worum es geht, mit den Kompetenzen der Lehrerbildung einzusetzen. Vielen Dank.